opferreiche Barrikadenkämpfe in Berlin. Das war am 18. März 1848. Das war eigentlich gar nicht so geplant, aber manchmal geraten die Dinge aus dem Ruder und dann wird aus einem friedlichen Prozess oder sogar aus einer Feier, aus einer Jubelfeier, blutige Barrikadenkämpfe. Blutige Barrikadenkämpfe gab es vor ungefähr 30 Jahren nicht. Es war eine sogenannte friedliche Revolution. War die wirklich friedlich? Warum ist die unblutig verlaufen und warum ist das verdammt nochmal alles schon so lange her? Das frage ich Dr. Steffen Rasloff. Er ist Historiker, Autor, kommt aus Erfurt, liebt seine Stadt und liebt auch die Geschichte. Schönen guten Tag, Steffen Rasloff.
Schönen guten Morgen.
Warum ist denn die friedliche Revolution so unblutig abgelaufen? Irgendwo muss doch bei einer Revolution Blut fließen, da muss doch irgendwo Gewalt im Spiel sein. Das ist doch alles nicht schmerzfrei, ein Umbruch, ein Systemumbruch, Ausfall.
Ja, ganz so schmerzfrei, wie wir es jetzt nach 30 Jahren im Rückblick sehen, war es ja auch tatsächlich nicht. Denken wir an die Ereignisse im Oktober 89 in Dresden, ja, mit dem sozusagen aus dem Ruder laufenden Volkspolizeieinsätzen gegen friedliche Demonstranten. Aber es stimmt natürlich, im Kern vor allen Dingen die großen Leipziger Montagsdemos vom 9. Oktober, ja, so dieser Schlüsselmoment, wir sind das Volk, das ist natürlich eine wirklich fast schon einzigartige Sache, dass eine solche Revolution, die ein ganzes Land umkrempelte, eine Regierung stürzte, ein ganzes System stürzte, dass sie nahezu komplett gewaltfrei verlaufen ist, das ist schon außergewöhnlich und hat natürlich auch etwas mit den äußeren politischen Rahmenbedingungen zu tun.
Über die könnte man jetzt ewig reden, da spielt auch natürlich Europa eine Rolle und die beiden Blöcke, die sich ja feindlich gegenüberstanden, die es ja auf diese Art und Weise jetzt nicht mehr gibt, aber wir wollen ja über den 18. März reden. Zum 25. Mal jährt sich die Wahl, die erste freie Wahl zur Volkskammer. Vorher war ja dann diese Revolution und dann gab es diese freie Wahl. Das ist der 18. März ein wichtiges Datum.
Auf jeden Fall. Es markiert sozusagen den Umbruch von dieser Revolution in der DDR, ja, die ja von Bürgerbewegung getragen wurde, von Grünen, von Sozialdemokraten, die sich wieder gegründet haben, von Leuten aus dem Neuen Forum, ja, also eine ausgesprochene Bürgerbewegung, Bürgerrevolution, die dann spätestens mit dem 9. November 1989, mit dem Mauerfall, dann immer stärker in Richtung deutsche Wiedervereinigung gelaufen ist. Oft zum Unwillen vieler der ursprünglichen Revolutionsaktivisten und das zeigt sich eben dann in aller Drastik am 18. März 1990, als zur Enttäuschung vieler Revolutionäre dann eine deutliche Mehrheit der DDR-Bürger sich eben für eine rasche deutsche Einheit mit der Bundesrepublik und nicht für eine reformierte DDR ausgesprochen haben.
Da könnte man sagen, die Revolution frisst ihre Kinder und die großen Ideen müssen dann pragmatischen Lösungen weichen. Könnte man das so sagen?
Das kann man so sagen und ich muss auch, das wird ja mitunter so ein bisschen negativ dargestellt, die Ostdeutschen lassen sich dann von D-Mark und irgendwelchen Versprechungen einkaufen. Man möchte sich bitte auch hier in Erfurt in die Situation des Frühjahrs 1990 zurückversetzen, ja, in die Stadt Erfurt auch mit ihrer zerfallenen Altstadt, mit den ganzen Versorgungsproblemen. Fast täglich kamen neue Enthüllungen über das SED-Regime, über die Stasi, über die SED-Herrschaft, Wandlitz und so weiter. Also das Vertrauen in eine reformierbare DDR war in großen Teilen der Bevölkerung geschwunden und man hatte ja mittlerweile auch schon einige Monate sozusagen Live-Anschauungsunterricht, wie es in der Bundesrepublik aussieht. Ja, und das war natürlich ein hartes Kontrastprogramm für die wenig verwöhnten DDR-Bürger und ich denke, es war am Ende war es wirklich der Wunsch, so schnell wie möglich ähnliche Verhältnisse wie in der alten Bundesrepublik zu bekommen. Und da war natürlich dann sozusagen eine wie auch immer reformierte DDR keine Zielvorstellung mehr.
Jetzt ist es schwupps 30 Jahre her und und zum 25. Mal ist es ein spezielles Jubiläum, dieser 18. März. Und da könnte man ja sagen, dann muss man den Sprung machen zu dem 18. März 1848, weil da ist ja genau das Gegenteil passiert. Von einer Jubelfeier ist es umgeschlagen in Gewalt und blutige Barrikadenkämpfe. Dieser 18. März, das sind dann schon spezielle Parallelen, oder?
Ja, wobei man natürlich sagen muss, die Revolution von 1848, die ja zur DDR-Zeit nicht ganz zu Unrecht eine bürgerliche Revolution genannt wurde. Da ging es um bürgerliche Freiheitsrechte. Das ist gescheitert letztlich am Widerstand der konservativen Eliten, der Monarchie. Der Ausgangspunkt im März 1848, der war noch sehr hoffnungsfroh in Preußen, in vielen anderen Ländern des damaligen Deutschen Bundes. Aber das Ganze ist dann gut ein Jahr später gescheitert. Die Monarchien wurden sozusagen rekonstruiert, das alte Regime wiederhergestellt. Also die 48er-Revolution, die eben im März 1848 begann, die steht für einen gescheiterten demokratischen Anlauf, während eben unsere Revolution, die wir hier alle live miterlebt haben vor 30 Jahren, letztlich doch eine siegreiche war. Auch wenn nicht alle mit dem Ergebnis unbedingt zufrieden waren.
Siegreiche Revolution, das klingt ja echt nach Klassenkampf. Gibt es denn Klassen noch und gibt es noch Klassenkampf?
Nein, ich denke nicht. Also wenn es eine zentrale Entwicklung gibt der letzten Jahrzehnte, die natürlich auch schon vor 1989 eingesetzt hat, dann ist das sozusagen das Auflösen, das schrittweise Auflösen der klassischen Milieus, der Arbeiterklasse. Ja, in Deutschland ist ja mittlerweile in weiten Teilen kein Industrieland im klassischen Sinne mehr. Es gibt nicht mehr die großen Fabriken mit Hunderttausenden von Arbeitern auf der einen Seite, die sozusagen naturnotwendig von der Geburt an links wählen und dann die bürgerlich-konservativen Schichten, die eben konservative oder liberale Parteien wählen. Das gibt es schon lange nicht mehr, das erleben wir ja in unserer Gegenwart, wie schnelllebig Politik geworden ist. Und insofern denke ich mal, so klassische Revolutionen drohen uns auch nicht mehr, da eher andere, sehr viel unerfreulichere Entwicklungen.
Mhm. Du hast vom Festhalten und von dem Verharrungsvermögen der monarchistischen Gesellschaft gesprochen. Das war ja in Deutschland stärker, wenn man sich mal die europäische Entwicklung anschaut. Auf dem Gebiet des jetzigen Deutschlands war ja das Adel, Militär, Amtskirchen, Großbürgertum, so diese bürgerlichen Funktionseliten im Rechtswesen, an den Universitäten und diese Spitzenbürokraten, die standen nicht so sehr auf die demokratische Ordnung und waren ja dann später auch der Weimarer Republik nicht mehr so nah. Es ist also deutsche Tradition, dass man eher sozusagen in einer monarchistischen oder eher eine patriarchalen Gesellschaft das Wasser reichen möchte und die Demokratietradition nicht so stark verankert ist?
Ja, es hat was mit gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Entwicklungen zu tun. Im 19. Jahrhundert war ja Deutschland immer noch ein sozusagen, wenn auch weitgehend deutsch sprechender Vielvölkerstaat mit vielen mehr oder weniger autonomen Staatswesen. Die Entwicklung der Industrie setzte deutlich später ein als etwa in England, in Großbritannien, und wenn man das mit Frankreich vergleicht, das wird ja immer so als das große Musterland der Revolutionen seit 1789 gepriesen. Auch wenn man sich genauer anschaut, das sind dann auch vor allen Dingen die Revolutionen des 19. Jahrhunderts, einschließlich der 48er-Revolution, das sind bürgerliche Revolutionen. Dort kommt auch das Großbürgertum an die Macht, da kommt das Kapital an die Macht. Und das ist eben in Deutschland nicht gelungen, weil hier, wenn man es mal platt sagt, das Bürgertum auch in seiner wirtschaftlichen Potenz noch nicht diese Stärke erreicht hatte. Und das darf man auch nicht vergessen, sozusagen diese liberale Bewegung, die ja in der bürgerlichen Führungsschicht wurzelt, die kulminiert 1848, weil man merkt, man entfesselt hier Geister, sozusagen im gemeinen Volk, wie man das damals formuliert hat, die über die Ziele des Bürgertums hinausschießen. Ja, man wollte keine Demokratie, man wollte um Gottes Willen kein freies Wahlrecht, wie wir es heute kennen. Ja? Wahlrecht sollte bitteschön an Einkommen und Besitz gebunden sein. Und diese Ziele glaubte man dann so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts besser mit den traditionellen monarchischen konservativen Eliten umsetzen zu können, als mit den linken Demokraten, die einem dann doch zunehmend suspekt wurden.
Das heißt, die französischen Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Demokratie, dem wurden eher die deutschen Werte wie Ordnung, Zucht, Innerlichkeit so hochgehalten. Und da habe ich ja das Gefühl, dass es da so ein komisches Konglomerat von Adel, Militär, Amtskirchen, wie ich sagte, Großbürgertum, die das bekämpft haben. War das auch ein Grund, warum dann die Nationalsozialisten so stark werden konnten und die Weimarer Republik gescheitert hat, ist, weil es diese Tradition, diese freiheitliche Tradition in Deutschland doch nicht gab und es nicht verwurzelt war?
Ja, wenn wir es mal ganz platt formulieren wollen, die 48er-Revolution, die war ja unser Ausgangspunkt, ist gescheitert. So, das war auch eine große Niederlage für das liberale Bürgertum, und drei Jahrzehnte später, ja, oder nicht mal drei Jahrzehnte, gut zwei Jahrzehnte später, kommt es dann zur Reichsgründung sozusagen von oben, konservativ, Otto von Bismarck mit dem eisernen Kanzler. Und das ist sozusagen der Ersatz für diesen liberal-demokratischen Ansatz von 48. Das zieht viele bürgerliche, ursprünglich liberale Kräfte in dieses neue konservative Deutschland hinein. Man orientiert sich immer mehr am Staat. Bismarck wird zur großen Symbolfigur, ja, obwohl man ihn noch wenige Jahre vorher als reaktionären Junker beschimpft hat. Dieselben Leute feiern ihn dann nach 1871. Und das ist natürlich schon so eine besondere Entwicklung in Deutschland, weil eben auch die gesellschaftliche Polarisierung nun massiv zunimmt. Ja, auf der linken Seite entsteht die Sozialdemokratie, es entsteht eine Arbeiterschaft, und die ursprünglich mal liberalen, bürgerlichen Kräfte sehen sich zunehmend hier so in der Mitte zerrieben und orientieren sich eben immer stärker am konservativen Kaiserreich. Und mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg, mit der Weimarer Republik, können sich diese Kräfte kaum identifizieren.
Die gesellschaftliche Polarisierung, die kann man jetzt aller Orten erleben. Das erinnert mich an diese Zeit so ein bisschen. Eine starke gesellschaftliche Polarisierung, Mehrheitsbildung in den Parlamenten wird immer schwieriger. Eine wirtschaftliche Destabilisierung ja auf dem europäischen Kontinent. Es gibt geschichtliche Parallelen, aber Geschichte wiederholt sich nicht oder kann sich Geschichte wiederholen?
Ja, im klassischen Sinne nicht, weil wir hatten ja schon gesagt, so diese typischen ursprüngliche Frontstellung, ja, an sozialen Schnittstellen. Ja, auf der einen Seite die unterprivilegierten Volksschichten, die Arbeiterklasse, auf der anderen Seite das wohlhabende Bürgertum. In dieser klaren Form gibt es das heute nicht mehr. Und für mich ist ja auch eine der beunruhigenden Entwicklungen der letzten Jahre, muss gar nicht mal sagen Jahrzehnte, wirklich der letzten Jahre, an eine zunehmend, dieses Irrationale, diese Emotionalisierung von Politik. Ja, also hier werden Probleme teilweise hochgespielt, auch in der Massenwahrnehmung, auch dank sozialer Medien, also auch ganz andere Möglichkeiten der Verbreitung heutzutage, die eigentlich gar keinen so richtig rationalen Kern haben. Ja, die teilweise die Menschen überhaupt nicht persönlich betreffen und trotzdem sind sie der Meinung, da muss man unbedingt was tun und wählen dann merkwürdige politische Strömungen und Parteien. Ja, obwohl es eigentlich, wenn man sich das anschaut, heute Deutschland bei allen Problemen, die wir zweifellos haben, so gut wie heute ging es uns noch nie. Und trotzdem ist unsere Demokratie im Moment, zumindest hat man so den Eindruck, schon akut gefährdet in einigen Bereichen. Mhm. Das ist schon irgendwo ein Widerspruch, der sich mir noch nicht so richtig erschließt. Müssen wir dann mal die Kollegen in 20, 30 Jahren fragen, wie die sich das erklären.
Also ja, mach mal.
Für mich ist das eine beunruhigende Entwicklung, ehrlich gesagt.
Man muss es ja da, denke ich, ja auch mal europäisch sehen, dass das ja, dass die Nationalstaaten nicht mehr allein agieren können, wirtschaftlich schon gar nicht. Es gibt den Binnenmarkt, es gibt diese europäische Idee. Muss man diese nationalen Verbindungen, die Staaten, nicht auch mal immer in dieser Staatengemeinschaft Europa sehen, in der politischen Entwicklung?
Ja, das Problem ist ja, wir hatten seit den 1950er Jahren mit dem Beginn der europäischen Einigung, den ersten Vorformen, war das ja ein doch weitgehend positiv gesehener Prozess. Die neuen Länder, die hinzukamen, haben sich teilweise über Jahrzehnte darum beworben. Also der Trend ging ganz klar nach Europa. Das war ein positiv besetzter Prozess, der immer weiter fortschritt, immer mehr Länder kamen hinzu. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo das Ganze zu drohen kippt. Ja, demnächst, vielleicht, wahrscheinlich wird eines der wichtigsten Mitglieder die EU verlassen. Das ist also ein Präzedenzfall. Das hat es so in dieser Form noch nie gegeben. Und auch die Akzeptanz in vielen Ländern Europas, vor allen Dingen in den krisenbelasteten Ländern, die kippt auch zunehmend. Ja, Osteuropa, Südeuropa, Länder, die der EU sehr viel zu verdanken haben. Ja, Länder, die in die Millionen, Milliarden geflossen sind aus EU-Mitteln, die machen nun die Europäische Union für Fehlentwicklung verantwortlich. Das ist auch so eine ganz merkwürdige Entwicklung, ja, also wo man sagen muss, also der Europagedanke hat es im Moment sehr schwer.
Hm. Wenn man sich im Auge des Orkans befindet, merkt man es oftmals nicht und als Historiker kann man ja gar nicht aktuelle Geschichte schreiben. Das ist immer nur im Rückblick möglich oder kannst du jetzt schon sagen, das ist die und die Phase, das ist eine Destabilisierungsphase, der folgt das oder ist das sozusagen überhaupt nicht zu analysieren, wenn man direkt drinsteckt?
Naja, es ist natürlich immer leichter mit dem Rückblick, ja, je weiter das Ganze her ist, aber als Zeithistoriker bin ich es ja nun gewohnt, sich auch sozusagen mit jüngeren Entwicklungen zu beschäftigen und wenn wir jetzt bei Europa sind, das ist, denke ich, wir reden fast täglich über das Brexit-Verfahren und wie das nun ablaufen soll und wann, ob nun im März oder im Juli oder unter welchen Bedingungen, aber sozusagen, dass das hier ein historischer Einschnitt ist, also nach 50er Jahre, jetzt haben wir also nach 60 Jahren, nach einem guten halben Jahrhundert Europa, Entwicklung im positiven Sinne, immer mehr Ausweitung, auch immer mehr Aufgabe nationaler Kompetenzen an eine Europäische Union, tritt jetzt erstmals ein sehr wichtiges Mitglied aus. Ja, und das ist schon ein historischer Einschnitt. Da werden die Kollegen in einigen Jahrzehnten sagen, da ganz mit Europa bergab zu gehen.
Hm, möglicherweise.
Also hoffen wir, dass es nicht so kommt. Aber es ist natürlich ein ganz zentraler historischer Einschnitt. Das muss man sich deutlich machen. Jenseits dessen, was es praktisch bedeuten wird, das überblicken wir ja noch gar nicht. Aber dass ein Land wie Großbritannien aus der EU austritt, das ist ein Präzedenzfall, wie es ihn noch nie gegeben hat.
Dann ist ja der 18. März, haben wir drüber gesprochen, Volkskammerwahl, wir haben diesen Barrikadenaufstand, Anfang der Revolution. Dann ist ja dann noch was passiert im Raum Mainz, was uns ja auch betrifft. Was ist da eigentlich passiert? Diese Republik, diese Proklamation, ist das der Rede wert oder ist das ein wichtiger historisches Ereignis?
Das ist ein wichtiges und vor allen Dingen ein teilweise bis in die Gegenwart extrem umstrittenes historisches Ereignis. Was da im März 1793 im linksrheinischen Mainz passiert ist, das war im Grunde das erste demokratische Staatswesen, bürgerlich-demokratische Staatswesen auf deutschem Boden.
Moment, die Mainzer Republik war das erste demokratische Staatswesen?
Ja, ja, also wirklich im klassischen Sinne bürgerlich-demokratisch mit Wahlen, mit einem Parlament und so weiter. Also das war der erste Versuch. So wird das heute auch von der Forschung eingeschätzt. Ja, die erste Demokratie in Deutschland 1793 in Mainz. Aber, und jetzt kommt das große Aber, eben in der Zeit der französischen Revolutionskriege, das heißt Mainz und das Mainzer Umland, auf das sich diese Mainzer Republik bezog, war französisch besetztes Gebiet. Das heißt, das Ganze konnte nur deshalb funktionieren, weil die französischen Revolutionstruppen das Deutschland links des Rheins besetzt hatten und unter dieser französischen Besatzungsherrschaft konnte sich diese Mainzer Republik, dieses bürgerlich mit demokratischen Grundsätzen gewählte Staatswesen entfalten, das ja dann auch sehr kurzlebig war, das auch dann wieder von den deutschen Monarchien nach dem Abzug der französischen Truppen sehr schnell wieder beseitigt wurde. Aber das ist das Problem dieser Mainzer Republik. Sie wurde eben lange Zeit von der Geschichtsschreibung in Deutschland, also teilweise bis in die 70er, 80er Jahre, immer so als Produkt der französischen Besatzungsherrschaft diffamiert. Und natürlich auch, weil man dann im 19. Jahrhundert das Deutsche Kaiserreich mit einer solchen demokratischen Republik wie der Mainzer Republik nichts anfangen konnte. Das war nicht staatstragend, sowas wollte man im Deutschen Kaiserreich nicht. Deswegen hat es diese Mainzer Republik so schwer, auch im kollektiven Bewusstsein sich bis heute zu verankern.
Also das heißt, man kann aber wirklich sagen, Verdrängung hin oder her, diese Mainzer Republik 1793 war die erste und hier ganz in der Nähe. Hat uns das auch betroffen? Hat das Thüringen auch betroffen?
Ganz massiv. Also vor allen Dingen auch Erfurt. Erfurt war ja über Jahrhunderte, seit den Anfängen der Stadtgeschichte, seit dem 10. Jahrhundert immer ein Teil des Erzbistums Mainz oder des Erzstiftes Mainz, des Mainzer Staates, der Mainzer Erzbischöfe, auch wenn es im Mittelalter dann weitgehend autonom war, fast den Status einer Reichsstadt erlangt hat, aber es hat immer dem Mainzer Erzbischof gehört. Und erst durch die französischen Revolutionskriege, erst durch diese Entwicklung ist es dann 1802 von Mainz zu Preußen gewechselt und genau in diese Zeit fällt eben diese Mainzer Republik. Nicht mehr der Erzbischof ist jetzt sozusagen der Herr in Mainz, sondern eben das Bürgertum, das sich einen demokratischen Landtag gewählt hat, der damals übrigens auch im heutigen Landtag von Rheinland-Pfalz residiert hat und insofern ist das natürlich auch für das heutige Land Rheinland-Pfalz eine wichtige Traditionslinie. Aber für Thüringen steht es sozusagen für den Verlust von Jahrhunderten kurmainzischer Geschichte hier in Erfurt, im Eichsfeld, in einigen Teilen Thüringens. Das endet mit dieser Zeit, das endet mit der Mainzer Republik.
18. März, drei wichtige Daten, die für die Demokratiegeschichte, für die deutsche Demokratiegeschichte wichtig sind. Kann man das so sagen, dass es dieser Dreiklang tatsächlich ist?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist es eben auch eine fast durchweg aus unserer heutigen Sicht positive Sicht. Ne? Wenn man das mit dem 9. November vergleicht, der ja immer so als dieser Schicksalstag der Deutschen diskutiert wird, jedes Jahr, wenn wieder das Jubiläum heranrückt, da haben wir eben auf der einen Seite den Mauerfall als positives Ereignis, aber eben auch die Reichspogromnacht und den Hitlerputsch. Hier haben wir drei Ereignisse, die sozusagen für Etappen der Demokratisierung Deutschlands stehen und insofern ist dieser 18. März, obwohl er deutlich im Schatten des 9. November steht, eigentlich das positivere Datum im Sinne unserer Demokratiegeschichte.
Und in diesem Sinne haben wir unseren Beitrag geleistet und drüber gesprochen. Gibt es noch was du aus der aktuellen Sicht sagen kannst? Der Erfurter Geschichtsverein beschäftigt sich mit vielen Themen. Wann trefft ihr euch wieder und wird die Enzyklopädie, die Erfurt Geschichtsenzyklopädie, erfurtweb.de regelmäßig gepflegt?
Die wird regelmäßig gepflegt. Ich lade alle ein, sich dort zu informieren. Auf mehreren tausend Seiten, also einem Internetlexikon, kann man so ziemlich alles über die Erfurter Geschichte, einschließlich aktueller Informationen, Veranstaltungen des Geschichtsvereins, sich schlau machen. Ja, also einfach eingoogeln unter Erfurt-Web. Wunderbar. Und der Geschichtsverein freut sich natürlich auf alle Besucher unserer Veranstaltung. Am 6. April ist die nächste Veranstaltung. Da geht es in der Gedenkstätte Andreasstraße in unserer jährlichen Fachtagung, die normalerweise im Rathaus stattfindet. Diesmal gehen wir ganz bewusst in die Andreasstraße. Dort wird über den Umbruch von 1989-90 geredet werden.
Und alles weitere auf erfurt-web.de. Ich bedanke mich bei Dr. Steffen Rasloff, Autor, Historiker und er liebt Erfurt. Das spürt man. Ich danke dir und wünsche dir noch einen angenehmen Tag.
Gleichfalls. Tschüss.